Ja, guten Morgen. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Meine Frau Hanna hat mich begleitet, sitzt hier vorne. Wir kommen von der FEG Reutlingen, im Zentrum von Reutlingen. Wir freuen uns dort über kontinuierliches Wachstum und vor allem über ganz viele Kleine, die neu dazukommen. Wir haben ganz viele Babys in der Gemeinde. Freuen wir uns auch sehr. Auch natürliches Wachstum ist gegeben. Privat sind wir als Ehepaar seit dem Herbst in eine neue Phase eingetreten. Wir haben keine Kinder mehr zu Hause. Sie studieren alle in Stuttgart, in Tübingen und in Freiburg. Und was machen Ehepaare, wenn die Kinder aus dem Haus gehen? Sie gehen ins Bauhaus und fangen an, ihre Wohnung zu renovieren. Das machen wir gerade und freuen uns aber, dass es unseren Kindern gut geht und sie ihren Weg gehen. Vor einigen Monaten haben wir uns als Gemeinde mit dem Heiligen Geist beschäftigt. Und das möchte ich heute Morgen auch hier tun. Was wirkt der Heilige Geist in mir? Woher weiß ich überhaupt, dass der Heilige Geist in mir ist? Woher weiß ich, dass ich Christ bin? Daran, dass der Heilige Geist in mir wirkt. Die Kraftwirkung des Heiligen Geistes erlebten die Jünger am Pfingsttag in Jerusalem unmittelbar. Jesus hatte sein Kommen noch kurz vor seinem endgültigen Weggehen, vor seinem Sterben angekündigt. In den sogenannten Abschiedsreden im Johannesbrief gleich mehrfach. Zum Beispiel in Johannes 16. Ihr seid jetzt traurig, dass ich zum Vater gehe. Aber in Wahrheit ist es gut, dass ich hingehe. Denn ich werde euch vom Himmel her den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird bei euch sein. Ich werde euch nicht allein und verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. An Pfingsten gab es für die Jünger große Veränderungen. Nachdem Jesus sie definitiv verlassen hatte, gingen sie nach Jerusalem zurück. Und sie warteten auf das Ereignis, das Jesus ihnen angekündigt hatte. Bleibt in der Stadt, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und so kam es. Was für züngelnde Flammen aussah, ließ sich auf jedem im Raum nieder. Alle dort wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und die Auswirkungen wurden sofort sichtbar. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Die Menschen waren angezogen von diesem spektakulären Geschehen. Und die Menschen, die ihnen zuhörten, verstanden sie in ihrer eigenen Muttersprache. Das war ein Wunder. Das war ein Phänomen an Pfingsten. Die Leute staunten. Und wie ist das bei uns? Wir erleben das meistens anders. Wenn sich Menschen zu Jesus wenden, sprechen sie in der Regel nicht sofort in anderen Sprachen oder tun sonst andere besondere Dinge. Es ist für uns in der Regel nicht sichtbar, dass der Heilige Geist zu ihnen gekommen ist. Trotzdem verbinden wir das Wirken des Heiligen Geistes mit solchen spektakulären Ereignissen. Wenn wir weder in Sprachen reden können, noch sonst irgendetwas Spektakuläres mit dem Heiligen Geist erleben, dann kommt schnell die Frage, besonders als junger Christ, ob ich den Heiligen Geist überhaupt habe. In der Apostelgeschichte begegnen uns viele solcher außerordentlicher Ereignisse mit dem Heiligen Geist. Müsste das heute nicht auch so sein? Das, was die Apostelgeschichte beschreibt, sind oft einmalige Ereignisse in einer Zeit einmaliger geistlicher Veränderungen. Da müssen wir sorgfältig sein, was wir als Lehrer ableiten. Die Apostelgeschichte ist nicht das einzige Buch, in dem etwas über den Heiligen Geist steht. Da gibt es noch viele andere Bibelstellen und sie müssen alle zusammenpassen. Heute Morgen möchte ich drei Merkmale beschreiben, an denen wir selbst feststellen können, ob der Heilige Geist in uns wohnt. Selbst dann, wenn wir keine unmittelbaren, sichtbaren Auswirkungen feststellen können. Das Thema ist also drei Merkmale, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und als ersten Punkt möchte ich dazu betrachten, wir haben den Heiligen Geist, wenn wir unsere Schuld erkennen und umkehren. Das beginnt schon, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Aber das gilt nicht nur dann, sondern auch das ganze Leben als Christen durch. In der ersten Predigt des Petrus nach Pfingsten kommen Menschen zum Glauben. Petrus spricht zu den Menschen, Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus den Nazaräer, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, dass, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand vom Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und dann jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wenn wir um unsere Schuld und um ihre Vergebung wissen, dann haben wir den Heiligen Geist. Das kennen andere Menschen nicht. Der Heilige Geist kann nur in mir wohnen, wenn ich meine Schuld mit Gott in Ordnung gebracht habe. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Der Heilige Geist wird in keinem Menschen einziehen, dessen Schuld nicht vergeben ist. Schuld, Sünde, Rebellion gegen Gott trennt uns von ihm. Und die grundlegende Sünde ist, wenn das ein Mensch Gott gegenüber nicht einsehen will. Die Leute, die die Pfingstpredigt des Petrus hörten, fragten, was sollen wir jetzt tun? Sie wollten wissen, wie ihre Reaktion auf das Gehörte konkret aussehen sollte. Sich von der Sünde abwenden und sich Gott zuwenden. Das ist die einzige Voraussetzung, die einzige, damit der Heilige Geist in mir und in mein Leben kommt. An Jesus vorbei und ohne Vergebung unserer Sünde wird der Heilige Geist nie in uns wohnen. Und das ist auch für unsere Zukunft wichtig. Epheser 1, Vers 14, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Aber auch wenn wir schon länger Christ sind, ist unsere menschliche Natur nun mal so, dass wir immer wieder fallen oder das Ziel aus den Augen verlieren, sodass wir Schuld zu erkennen haben und umkehren müssen. Leben als Christ ist eine kontinuierliche Hinwendung zu Gott, eine ständige Umkehr. Es ist wie bei Risikobeurteilungen, zum Beispiel von Maschinen, von Arbeitsabläufen, von Gefahrenbereichen. Ich weiß nicht, wer von euch beruflich damit sogar zu tun hat. Ups. Das ist ein sogenannter iterativer Prozess, ein sich ständig wiederholender Prozess der Überprüfung. Da ist man nicht mit einer einzigen Beurteilung fertig. Der Heilige Geist verhindert, dass ich mich in meiner Sünde häuslich einrichte. Er möchte uns vor Schuld bewahren, weil Schuld unser Verhältnis zu Gott belastet. Und letztendlich macht Schuld uns auch unglücklich. Aber dabei brauchen wir uns auch nicht zu verkrampfen. Echte Buße ist das Wirken Gottes in meinem Leben und nicht das von Menschen. Es ist schwierig, wenn zum Beispiel andere Christen meinen, sie müssten die Rolle des Heiligen Geistes übernehmen. Wir können nicht durch äußeren Druck und auch nicht aus eigenem Antrieb tiefgreifend Buße tun. Dass es mich im tiefsten meines Herzens trifft, ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Ich fand die folgende Geschichte ganz anschaulich dazu. In einer verkommenen Goldgräberstadt im Wilden Westen kam eines Tages eine Frau an. Völlig erschöpft sank sie zu Boden, brachte ein Kind zur Welt und starb. Und einer der Goldgräber erbarmte sich und nahm das Kleine zu sich. Aber als er das Kind irgendwo hinlegen wollte, merkte er, dass es überall viel zu dreckig war und unordentlich, um das kleine Wesen aufzunehmen. Also putzte er seine Stube gründlich und räumte sie auf. Das Kind wurde größer und schaute herum. Und da fiel dem Alten auf, dass die Wände seiner Wohnung rußgeschwärzt und schmucklos waren. Also besorgte er sich Farbe und strich die Wände neu an. Er holte alte Bilder aus dem Speicher, um seine Stube damit zu schmücken. Als das Kind krabbeln konnte und durch die Tür nach draußen wollte, hielt der alte Goldgräber es zurück, weil der Vorgarten war voller Abfall und Gestrüpp. Nun blieb ihm nichts anderes übrig, als auch den Vorgarten neu anzulegen und sein Haus von außen neu zu streichen. Das Beispiel des Alten machte Schule und auch die Nachbarn fingen an, ihre Häuser und Gärten in Ordnung zu bringen. Ein kleines Kind war es, das den ganzen Ort veränderte. Niemand hatte dem Mann aus der Geschichte sagen müssen, dass er sich ändern musste. Erst recht hat niemand dazu gezwungen. Er hat gemerkt, dass die Umgebung nicht zu dem Kind passt. Dasselbe wünsche ich uns auch, dass der Geist Gottes uns die Augen öffnet für die Dinge, die sich ändern sollten. Und das Schöne an den Veränderungen, die der Mann machte, war nicht nur, dass es das Kind schön hatte, auch der Mann selbst konnte sein neues Zuhause genießen. Und genau das ist Gottes Ziel für uns. Ein zweiter Punkt. Wir haben den Heiligen Geist, wenn wir Jesus als Herrn bekennen. Wenn wir Jesus als den Herrn bekennen können, dann wohnt der Heilige Geist in uns. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wir lassen uns manchmal einreden, wir müssten besondere Gaben haben, um sicher zu sein, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Wenn ich in Zungen reden könnte, könnte ich sicher sein. Wenn ich Wunder wirken könnte, wäre das ein eindeutiger Beweis und so weiter. Aber das ist der komplett falsche Ansatz. In Korinth herrschte wegen der geistlichen Gaben große Verwirrung. Und besonders die übersinnlichen Gaben wurden zum Anlass von Streitereien und Hochmut. Paulus hilft den Korinthern bei dieser Auseinandersetzung. Und er macht dabei eine ganz wichtige Bemerkung, die leider oft überlesen wird. Paulus klärt nämlich, bevor er sich den geistlichen Gaben zuwendet, wie man erkennen kann, ob jemand den Heiligen Geist hat. Er schreibt in 1. Korinther 12, Vers 3, ich weise euch auf Folgendes hin, niemand unter der Leitung von Gottes Geist wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, als er denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Wenn es um den Heiligen Geist geht, stehen nicht die Gaben im Vordergrund. Vieles kann vom Gegenspieler Gottes imitiert werden. Deshalb kann man eben nicht an den Gaben feststellen, ob der Geist Gottes am Werk ist. Besonders in der Endzeit wird das noch ein großes Problem. Aber man kann es feststellen am Bekenntnis einer Person zu Jesus Christus. Wenn jemand Wunder wirken kann, dann sollte uns zuerst interessieren, wie steht dieser Mensch zu Jesus? Daran können wir erkennen, ob das Wunder von Gott gewirkt wurde oder ob andere Mächte am Werk sind. Keiner wird Jesus verfluchen, der den Heiligen Geist hat. Das leuchtet ja noch ein. Aber auch niemand wird Jesus als Herrn bekennen können, der nicht den Heiligen Geist hat. Jesus spricht hier nicht von einem oberflächlichen Lippenbekenntnis. Er spricht von der tiefen Überzeugung, dass ich weiß, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass es keine ebenbürtigen Herren gibt. Auch Johannes sagt das in 1. Johannes 4, die Verse 2 und 3. Den Geist Gottes erkennt ihr daran, er bekennt, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Ein Geist, der das leugnet, ist nicht der Geist Gottes, sondern der Geist des Antichristen. Natürlich sprechen viele Menschen im christlichen Abendland von Jesus und sagen, sie würden an Jesus glauben. Aber wenn man genauer hinhört, merkt man schnell, dass für sie Jesus nicht wirklich Herr ist. Für sie gibt es neben Jesus noch andere, viele Herren. Und sie verstehen ihren Glauben an Jesus mehr als eine kulturelle Gegebenheit, die durchaus auswechselbar ist. Das zeigt sie dann vor allem unter Druck. Wenn aber ein wiedergeborener Christ zu Aussagen gedrängt werden würde, die gegen seine grundlegende Überzeugung ist, dann ist es vielleicht so, als wenn er sagen müsste, dass seine Frau nicht seine Frau ist oder dass seine Mutter nicht seine Mutter ist. Das würde uns ziemlich schwer über die Lippen kommen, denke ich. Wir wüssten sofort, das stimmt nicht. Wir wüssten sofort, dass da ist was falsch, das ist gegen die Wahrheit. Er weiß ja, dass er verheiratet ist, dass sie zusammengehören oder dass seine Mutter ihn geboren hat. Der Heilige Geist in uns gibt uns die tiefe Gewissheit, dass Jesus der Herr ist. Paulus beschreibt diese Tatsache in Römer 8, Vers 16 so: Der Geist Gottes selbst bezeugt uns in unserem Innersten, unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Den Heiligen Geist kann nur jemand haben, der Jesus als Herrn bekennt. Es ist Gottes Werk in uns, dass wir wissen, dass wir zu Gott gehören. Wenn wir bekennen können, dass Jesus der Herr ist, dann haben wir den Heiligen Geist. Wir können es auf viele andere Stellen ansehen. Eine davon ist Lukas 9. Dort sendet Jesus seine 12 Jünger aus, die mit Kraft und Vollmacht ausgestattet sind von ihm. Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen. Jesus rüstet sie aus mit dem Heiligen Geist und schickt sie los. Und etwas später schickt er nochmal 72 Jünger aus. Und sie kommen begeistert zurück. Da sagt Jesus zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fahren. Es ist wahr. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Und nichts wird euch schaden können. Aber nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Jesus korrigiert den Fokus. Es geht nicht um die Zeichen. Es geht nicht um die Vollmacht. Es geht nicht um den Erfolg. Es geht um Jesus Christus. Die größte Sache ist, ein Christ zu sein, zu Jesus zu gehören, ihn als Herrn zu haben. Das andere kommt an zweiter Stelle. Das heißt ja nicht, dass wir es vergessen sollten. Und dann heißt es weiter: Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Er rief: Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, du hast es so gewollt und dafür preise ich dich. Hier finden wir noch ein Kennzeichen des Heiligen Geistes. Jesus betet an. Der Heilige Geist leitet und führt uns in die Anbetung Gottes und auch in die Anbetung Jesu. Der Heilige Geist verherrlicht den Vater und den Sohn. Und ein drittes Merkmal zum Schluss. Wir haben den Heiligen Geist, wenn wir geistliche Tatsachen verstehen. Wenn wir geistliche Tatsachen verstehen, wohnt der Heilige Geist in uns. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber was heißt das? Viele Menschen haben sich schon auf die Suche nach der Wahrheit gemacht. Es ist die Frage nach dem Ziel und dem Sinn. Was ist das Sinn? Was ist das Ziel meines Lebens? Woher kommt das Böse? Was ist überhaupt böse? Manche Philosophen und Gelehrte kommen da zu ganz eigenartigen Ergebnissen. Da wird von Trieben gesprochen, die ausgelebt werden müssen. Es wird sogar behauptet, dass es krank macht, wenn man seine Triebe nicht auslebt. Oder es wird grundsätzlich in Frage gestellt, was richtig und was falsch ist. Wenn es mir gut geht und ich niemandem schade, dann ist doch alles in Ordnung. Letztendlich versucht jede Gesellschaft, auch jede Religion, diese Fragen zu beantworten. Aber wenn Jesus uns den Geist der Wahrheit schickt, dann bedeutet das, dass wir selber nicht in der Lage sind, diese Fragen zu beantworten. Unser Gewissen ist hier kein guter Ratgeber. Es ist ziemlich dehnbar, das kennen wir. Wahrheit bedeutet aber auch immer die Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Und der Heilige Geist macht sensibel dafür, was der Wille Gottes ist. Er zeigt uns, was aus seiner Sicht richtig und was falsch ist. Und er führt uns auch persönlich nach dem Willen Gottes. Wem oder was schenken wir Vertrauen in unserem Leben? Und davon hängen dann viele Schritte und Entscheidungen in unserem weiteren Leben ab. Mir gefällt immer wieder dieser eine Satz: Du kannst nicht auf Probe leben. Wenn ich 60 oder 70 bin, dann kann ich keine Reset-Taste mehr drücken und es nochmal probieren. Wem oder was schenke ich mein Vertrauen im Leben? Bevor ich Christ wurde, las ich ab und zu in der Bibel. Irgendwie interessierte mich dieses Buch. Ich habe es immer wieder vorgelesen bekommen und auch im Kindergottesdienst gelernt. Also fing ich mit 1. Mose 1 an. Aber vieles verstand ich nicht. Und dann habe ich auch ziemlich schnell wieder aufgehört. Nachdem ich Christ wurde, verstand ich plötzlich viel mehr von dem, was in der Bibel stand. Und ich habe mit Begeisterung Bibelfernkurse gemacht. War damals in, ich weiß nicht, ob es heute noch so in ist. Der Heilige Geist ermöglichte mir einen komplett neuen Zugang zur Bibel. Und Paulus erklärt das den Korinthern in 1. Korinther 2, Vers 10 so: Uns hat Gott das Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken. Der Heilige Geist ermöglicht uns den Zugang zu den verborgensten Gedanken Gottes. Wir können die Bibel jedes Jahr zweimal durchlesen. Wir können Professor für Theologie werden. Wir können viele Bücher schreiben und uns intensiv mit dem Thema beschäftigen. Aber wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, bleiben uns die tiefsten Gedanken Gottes verborgen. Paulus fährt dann fort in 1. Korinther 2, Vers 11, im nächsten Vers, und erklärt das, wieso wir durch den Heiligen Geist einen tiefen Einblick in Gottes Gedanken bekommen. Wenn die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Meine innersten Gedanken kann ich nur begrenzt anderen Menschen mitteilen. Ich kann mich bis zu einem gewissen Grad erklären, wie es genau in mir aussieht, das kann nur mein Geist, also ich selbst, ergründen. Wir können die Gedanken eines anderen Menschen nicht wirklich erfassen. Selbst mein Ehepartner nicht. Genauso wenig kann ein Mensch die Gedanken Gottes ergründen. Und das ist die Analogie, die Paulus hier macht. Nur der Geist Gottes kennt Gottes Gedanken. Und da sagt Paulus etwas Großartiges in den nächsten zwei Versen. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott für uns getan hat. Was wir euch verkünden, kommt nicht aus menschlicher Klugheit, sondern wird uns vom Geist Gottes eingegeben. Und so können wir Gottes Geheimnisse verstehen, weil wir uns von seinem Geist leiten lassen. Weil der Geist Gottes in uns lebt, weil er die Gedanken Gottes kennt, können wir Gottes Gedanken verstehen. Was Paulus hier erklärt, können wir versuchen, anhand der Dreieinigkeit zu beschreiben. Wir glauben an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn wir Christen werden, dann sendet Gott den Heiligen Geist zu uns. Das beschreibt Paulus den Galatern in Kapitel 4, Vers 6. Weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns aber Vater ruft. Wenn der Geist Gottes in uns lebt, dann sind wir praktisch an die Dreieinigkeit Gottes angeschlossen, plugged in sozusagen für die Jüngeren. Wir sind mit Gott in ganz besonderer Weise verbunden. Das ist der Grund, warum wir geistliche Tatsachen verstehen. Aber wer diesen Geist nicht hat, der wird Gottes Gedanken ablehnen. Das schreibt Paulus weiter in 1. Korinther 2, Vers 14. Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Diesen Menschen fehlt die geistliche Logik, das geistliche Verständnis. Als Christen geben wir unseren Verstand eben nicht ab, sondern unser Verständnis wird erweitert. Über das Leben, über diese Welt. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass Jesus auferstanden ist, dann wird das mein Denken über das Leben nach dem Tod stark beeinflussen. Weil der Heilige Geist die Gedanken Gottes kennt, kann ich die Bibel viel besser verstehen. Das bedeutet ja nicht, dass ich für jeden Bibelabschnitt eine gute Erklärung habe, aber wenn mir jemand die Zusammenhänge erklärt, kann ich sie verstehen. Und wir freuen uns darüber, wenn wir eine biblische Wahrheit mehr verstehen. Das ist nur deswegen so, weil der Geist Gottes in uns wohnt. Johannes schrieb in 1. Johannes 4, 4 bis 6, wir stammen von Gott und wer Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott kommt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Also wenn wir geistliche Tatsachen verstehen, wenn uns das nicht unsinnig erscheint, was in der Bibel steht, dann haben wir den Heiligen Geist. Manche Christen verbinden mit dem Heiligen Geist in erster Linie Gefühl, Atmosphäre, Stimmung. Ich denke, wenn der Heilige Geist uns die Liebe Gottes zeigt, dann bewirkt das natürlich große Freude. Wenn Dinge heil werden in unserem Leben, dann hat das Freude zur Folge. Gefühle gehören dazu, wenn unsere Beziehung zu Gott tiefer wird. Aber Gefühle dürfen nicht alles sein. Es ist wichtig, das zu beachten, was Jesus uns erklärt hat. Wie Dinge zu verstehen sind. Jesus konnte seinen Jüngern nicht alles mitgeben. Der Heilige Geist setzt also das fort, was Jesus begonnen hatte. Er setzt, das setzt aber voraus, dass wir bereit sind, auf das zu hören, was der Geist Gottes uns sagen möchte. Er zwingt niemanden. Er ist relativ leise. Aber er zeigt es uns. Und geistliche Wahrheiten verstehen heißt auch, sich über Dinge zu freuen, die ohne den Heiligen Geist nicht nachvollziehbar sind. In Römer 5, Vers 13 lesen wir, der Geist der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ein anderer Vers in 1. Thessalonicher 1, Vers 6, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. In Bedrängnis zu sein und sich trotzdem freuen zu können. Die Freude durch den Heiligen Geist unterscheidet sich in grundlegender Weise von anderen Arten der Freude. Genau das finden wir auch bei den Christen, die wegen der ersten Christenverfolgung nach Samarien flüchten mussten. Da lesen wir in Apostelgeschichte 8, 4 bis 8, die Gläubigen aber, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort. Philippus aber kam in die Hauptstadt Samarias herab und verkündete dort Christus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus, indem sie zuhörten und die Wunder sahen, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus. Auch viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. So herrschte große Freude in jener Stadt. Aufgrund der ersten Christenverfolgung musste diese riesige und doch sehr junge Gemeinde aus Jerusalem fliehen. Nur die Apostel blieben dort übrig. Die Menschen wurden ihrer Heimat und ihrer Häuser beraubt. Sie verloren ihre Arbeit. Sie mussten irgendwo ganz neu anfangen. Aber anstatt ihren Verlust zu bedauern, erzählen sie dort, wo sie hinkamen, von Jesus. Wie hätte ich reagiert? Hätte ich mich eher als Opfer gesehen und mich beschwert? Was wäre, wenn ich meinen Beruf, mein vertrautes Umfeld verlieren würde? Wie stark definieren wir uns über unser Umfeld, unseren Besitz, unseren Beruf? Diese Menschen lebten, was sich durch den Heiligen Geist in ihrem Leben verändert hatte. Sie waren jetzt Kinder des allmächtigen Gottes, der in ihnen wohnt, und das war ihnen das Wichtigste. Das eröffnet ihnen den Zugang zu den Möglichkeiten Gottes. Egal, wohin er sie im Leben verschlug. Deshalb hielten sie sich nicht beim Selbstmitleid auf, sondern machten einfach mit dem Auftrag weiter, den Gott ihnen gegeben hatte, anderen von Jesus zu erzählen. Interessant ist, dass die Leute in dieser Stadt schon einmal ziemlich eindrücklich von Jesus gehört hatten, durch das Zeugnis einer völlig frustrierten und vom Leben enttäuschten Frau. Die Frau war durch die Begegnung mit Jesus zum Glauben gekommen, die Frau am Jakobsbrunnen. Die Menschen in diesem Ort waren vorbereitet. Jesus war hier bekannt. Daran konnte Philippus anknüpfen. Jetzt konnte er den Menschen die gute Nachricht bringen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist und dass auch ihre Schuld am Kreuz auf Golgatha bezahlt wurde. Und dass er auferstanden und zum Vater zurückgekehrt ist, das war ja jetzt vollendet. Und das wurde von beeindruckenden Zeichen begleitet. Diese Leute mussten ihre Komfortzone aufgeben, aber sie gewannen unbeschreibliche Erfahrungen der Macht, der Nähe und der Größe Gottes. Dabei musste ich schon denken, wäre es nicht wesentlich einfacher, das Evangelium zu verkündigen mit solchen Wundern als Bestätigung? Auf der einen Seite haben die Pharisäer selbst im Angesicht der Wunder Jesu nicht geglaubt. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes und nicht aus Wundern, von denen ich überzeugt bin, dass Gott sie auch heute noch tut. Zu seiner Zeit, zu seiner Ehre, für seine Ziele und nicht für die von Menschen. Diese Menschen damals verloren zwangsweise ihre Komfortzone und sie orientierten sich trotzdem am Auftrag Jesu und nicht an ihrem Verlust. Sie konzentrierten sich auf die Chancen, die Gott ihnen gab. Und dabei erlebten sie Wunder der Umkehr und Wunder der Neuwerdung von Menschen. Und die Folge war, haben wir am Schluss gelesen, es breitete sich in der ganzen Stadt eine große Freude aus. Im wahrsten Sinne des Wortes eine himmlische Freude, geistgewirkte Freude. Ist das nicht das, was wir uns letztendlich als Christen wünschen? Können wir in dieser Welt mehr erleben als diese geistgewirkte Freude, die wir nur als Kinder Gottes erleben können? Diese Freude ist nicht zu überbieten, pures, reines, unvergängliches Glück, ohne Suchtgefahr. Zum Schluss möchte ich nochmal zurück zur Pfingstpredigt von Petrus kommen. An was hat es gelegen, dass Petrus vor Tausenden von Leuten klar und deutlich von Jesus sprechen kann? An was hat es gelegen, dass sich so viele Menschen für Jesus entschieden haben? In Sacharja 4, Vers 6 lesen wir, nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. Diese Aussage steht im Widerspruch zu allem, zu all dem, was wir als Menschen denken, tun und glauben. Das bedeutet, dass geistliche Dinge nicht durch unsere Anstrengung geschehen, sondern allein durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das bedeutet, dass das, was in geistlichen Dingen geschehen soll, nicht in unserer Macht steht. Wir haben es nicht gerne, wenn wir auf etwas keinen Einfluss haben. Und doch ist es allein Gottes Handeln, dass er mit unserem Leben ans Ziel kommt. Er schenkt uns die nötigen Begegnungen. Er schenkt, dass es Menschen durchs Herz geht. Das alles haben wir letztendlich nicht im Griff. Das können wir nicht kontrollieren. Und das ist gut so, weil der Heilige Geist es viel besser macht, als wir es je könnten. Gott kommt mit uns ans Ziel, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Amen.